Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Auli
und Sebastian der Musiker.
Und wir melden uns zum 30. Mal mit einer Folge, die zum 30. Mal von meinmusikpodcast.de präsentiert wird. Herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's euch?
Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Christoph, wie geht's dir denn? Ach, wir müssen heute mal mit dir beginnen.
Das dürfen wir aber auch nicht jedes Mal machen.
Machen wir das jedes Mal? Okay, Sebastian, wie geht's dir eigentlich so?
Machen wir es eigentlich, glaube ich, immer.
Echt?
Also ich glaube schon.
Es interessiert kein Mensch, wie es uns geht. Also, nee. Wir haben wieder drei tolle Musiker, die wir heute besprechen.
Ja, einmal für den Nine Inch Nails, The Downward Spiral, der Klassiker aus 1994.
Dann haben wir London Grammar mit Californian Soil aus dem Jahr 2021, Neuerscheinung.
Und als letztes Manchester Orchestra, A Black Mile to the Surface. Mein Gott, wie schön war das gerade, dass wir uns gegenseitig die Alben vorgelesen haben.
Das ist doch viel schöner, wie zu fragen, wie es uns geht.
Etablieren. Ja. Ich habe noch einen Gruß loszuwerden, den ich versprochen habe. Viele Grüße an Hannah, die immer auf der Suche nach guten Podcasts ist. Hoffen wir, dass sie großer Fan von uns werden wird.
Hannah, hör mal beim Folge. Familienalbum. Podcast.
Sie hört hoffentlich jetzt genau diese Folge und dann wird sie
eine
Hardcore-Anhängerin. Eine gute Bekannte von meiner Freundin und die ist immer auf Suche nach Podcasts. Ich habe ihr jetzt auch die Prosecco-Laune und mit Verachtung empfohlen.
Gute Tipps, gute
Tipps. Und ich denke, da passen wir auch gut in das Trio.
Unbedingt.
Ja, ich habe ja jetzt schon öfter mal so zu Beginn der Folge so mit einer Frage begonnen. Es gab ja zu Beginn immer die Klassikerfrage, was die Alben vereint. Jetzt habe ich mir heute mal eine ganz andere Frage ausgedacht, nämlich eine Quizfrage, ein Throwback zur Folge Nummer 14 vom 19.11.2020. Damals gab es eine Neuerscheinung.
London Grammar.
Und die Frage haben wir uns auch schon gestellt, nämlich damals, was ist ein Handyadioin? Das haben die Ärzte nämlich auf ihrer Platte Hell gefragt.
Das wird die Germanisten auf jeden Fall freuen.
Aber es ist damals nicht erläutert.
Das hat mit Sicherheit jeder von uns dann gegoogelt gehabt, aber jetzt weiß es auch keiner mehr, ne?
Ich könnte jetzt zurück. Wann war das, die 14?
Ah, ich komme nicht drauf.
Ja, genau, die 14 war es. Also ich habe es hier auch stehen.
Ja, dann erklär's.
Es ist die Ausdruckskraft stärkende Verbindung zweier Synonymer, Substantive oder Verben, zum Beispiel bitten und flehen.
Ah ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nur um hier auch noch mal so ein bisschen den Bildungsauftrag gerecht zu
werden. Warum hast du das jetzt gefragt? Kommt das in einem anderen Lied auch vor?
Nö.
Einfach so.
Einfach mal eine
Quizfrage. Es war einfach nur schlaumeiert wieder.
Hattest du sehr viel Zeit, die alten Folgen durchzuhören, dir sowas zu überlegen.
Hast du nichts anderes zu tun?
Ich dachte einfach, ich frage mal wieder was Altes.
Denk nicht so viel, mach was.
Das war voll lieb
von mir. Doch, Christoph, das finde ich echt gut. Vielen lieben Dank, auch im Namen aller HörerInnen und Hörer.
Richtig, danke.
Gut, dann wollen wir bitte direkt übergehen zur Musik. Christoph beginnt.
Trent Reznor hat 1988 in Cleveland,
Ohio,
richtig, ja, gibt wahrscheinlich ganz viele Clevelands, ein Projekt gestartet.
Project.
Mit dem Namen Nine Inch Nails. Es ist keine Band, wie man es traditionell versteht, sondern es ist tatsächlich ein Projekt. Hatten wir an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch schon mal so, dass ein Musiker mehr oder weniger selbst alle Instrumente einspielt. Drangsal zum Beispiel macht das ja auch so.
Grüße an Drangsal.
Grüße. Und jetzt bei den Nine Inch Nails war es genauso. Er spielt alle Instrumente ein, er singt, er macht alles.
Ist das ein Deckname, Nine Inch?
Es ist letztendlich nur ein
Künstlername. Ist Nine der Vorname?
Ich glaube, Inch ist der Vorname. Ah, okay. Und Nine ist sowas wie Herr. Okay. Das ist nur das Pronomen.
Sebastian ist wieder ganz still.
Man kennt das Pronomen Herr. Ja, aber finde ich interessant, er selbst sagt er von sich selbst dann auch, ich bin das Projekt Nine Inch Nails oder so, weil effektiv, wenn er irgendwo auftritt oder sowas, dann hat er immer eine Band dabei. Also dann kann er ja, weil Drangsal zum Beispiel sagt ja, die Gruppe Drangsal.
Richtig. So, ne?
Aber
sagt er dann, aber live muss er ja dann Musiker dabei haben. Rennt er dann zwischen Gitarre und Bass hin und her. Nee,
macht das nicht. Dann müssen sich halt im Kopf zusammensetzen einfach. Er spielt alles hintereinander, auch ohne Loopstation, sondern er spielt nur einzeln die Spuren. Cool. Geht dann 8 Stunden das Konzert.
Vielleicht sagt er aber auch einfach, wenn er von sich selbst redet, er ist ein Nine Inch Nail. Und live
der Gruppe dann sind
Nine Inch Nails.
Der Trend, das ist jetzt schon Trends.
Eines der bis heute kritisch geliebten Alben von Reznor ist The Downward Spiral aus dem Jahr 1994. Mhm. Gilt sowohl als eines der kommerziell erfolgreichsten als auch der ja von Kritikern geliebten Alben.
Geliebt. Und von uns verrissenen.
Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Was habt ihr damit gemacht?
Wie ja, wir hatten ja schon einen regen gefallen? Austausch. Ja, wir hatten sind schon böse Worte hin und her per diesem Messenger. Ich sag den Namen
nicht. Ja, aber das sind ja unsere Hörenden hier nicht drin, deswegen.
Ja, eben. Also ich fand's so, dass es mir eine Bemerkung in diesem Messenger wert war. So bemerkenswert.
Also wirklich ein tolles Feedback. Sebastian, wird es dir gefallen?
Ich lasse mal alles offen. Zitiere, liebe Freunde, Nine Inch Nails kostet meine ganze Kraft und meine Ohren. Hoffentlich wirkt das nicht negativ nach. Zitat Ende von Vater.
Dauli.
Ja, ich fand es extrem schwierig irgendwie. Habe am Anfang gar nichts mit anfangen können. Habe dann, wie immer, habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich so am Tag der Aufzeichnung nochmal so ein bisschen Shuffle durch die Playlist durchgehe. Und da fand ich es dann wieder einzelne Lieder, wenn sie nicht im, ich meine, es gibt ja so Alben, da musst du den Kontext hören, um die Lieder zu verstehen. Und ich fand jetzt aber bei den Nine Inch Nails Liedern war es genau im Gegenteil. So da im Kontext waren sie fürchterlich. Aber wenn jetzt mal so ein einzelnes zwischendurch kam, habe ich gedacht, so, oh, kann man ja doch hören, ist doch ganz okay. Also okay. Ja, es hat sich bei mir auf jeden Fall positiv gewandelt, der Eindruck. Am Anfang habe ich gedacht, das wird gar nichts, das kann ich gar nicht hören. Am Ende war es jetzt okay. Muss nicht sein, aber ist hörbar schon.
Hat dir, Christoph, wirklich gefallen, hast du es bewusst ausgesucht oder wolltest du einfach coole Musik mal? Also, nee. Oder ist das dein Geschmack?
Und dazu also, die Frage, in was für einer Stimmung hörst du das?
Ja, ja. In was für einer Stimmung? Das ist doch ganz eindeutig.
Also, bei der Spülmaschine.
Ne, Müll runterbringen.
Oh, wow. Nee, also erstmal zur Frage, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Album ist, was mir irgendwie viel bedeutet oder was ich regelmäßig höre oder so. Ich kann mit der Musik schon was anfangen.
Ich werde es nie mehr hören.
Doch, das ist echt? So eine Musik, die hört man, wenn man gerade so wie wütend ist.
Habe ich versucht. Ich war im Stau gestanden, habe gedacht so, ey, komm, jetzt höre ich das und probiere es. So.
Kann da auch im Stau nichts dazu.
Keine, Stau ist auch nicht gut. Keine Chance.
Du musst okay. Beim Fahren hören, wenn du
wütend ja, halt, wohin fährst. Ja, ich meine, ich war ja dann wütend, so auf dem Heimweg, wenn man heim will, schönes Wetter, Balkon ruft.
Also ich bin ja wirklich sehr...
Du hast gerade übrigens wie Marek Bäuerlein dieses Wie gesagt, wenn du wie wütend bist.
Ja. Liebe Grüße. Ich bin ja wirklich für alles offen, musikalisch, aber das ist mir, auch beim zweiten Mal probiere zu hören, nie, ich habe null Zugang
gefunden. Auch so und, konzeptlos irgendwie gefühlt. Völlig. Hat alles so hingeschrubbelt.
Ich habe einmal sogar ein neues Pollution dazu geschrieben. Also.
Und Noise Pollution.
Das ist schon ist arg. Das denn auch eine Band?
Ja, nee, ist ein Titel.
Das wäre aber auch ein geiler Band.
Von, ach Gott, jetzt
fällt mir das ah, es gibt aber das Lied Rock'n'Roll and Noise Pollution ja, von genau. AC/DC, glaube ich. Das, ne? Haben wir mal gecovert mit der Band. Aber ich konnte das nicht spielen, deswegen stand ich nur daneben und habe
Noise Pollution. Bei Hersey.
Ja.
Sebastian, du wolltest noch was von dir geben. Er hat es vergessen.
Ja, ich glaube, ich habe es echt vergessen.
Gut.
Spult mal da zurück, Leute, dann könnt ihr hören, was ich sagen wollte.
Naja. Wollen wir in die Tiefe einsteigen? Oder gibt es noch was überhaupt so, also wo es vielleicht aufgenommen wird, dass er ein eigenes Studio hat?
Ja, sag das mal.
Ich weiß wieder, ich glaube, ich wollte irgendwas mit live sagen.
Ja, dann mach du mal live, muss erst zu Robert
das. Dass ich auch glaube, dass live kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, wir haben die ja gesehen bei Rockenheim damals. Ja. Da waren wir underwhelmed, wie der Neudeutsche sagen würde. also der Englische. ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut fände. Wenn man so mehr, ich meine, damals war ich noch jünger. Da habe ich so neue Musik noch nicht so zu schätzen gewusst. Ich erinnere mich nur an Bowser.
Also, jetzt bin ich soweit.
Ich erinnere mich nur an Bowser.
Ja, wo du gesagt hast, das ist der neue Shit und ich kann es einfach nicht und fand es fürchterlich.
Ich habe auch nicht gesagt, das ist der neue Shit. Ich habe nur gesagt, dass der halt
kommerziell erfolgreich ist. Aber es war halt der neue Shit, weil alle haben es gekannt.
Gegen naja.
Bowser. Papa, er hat ein eigenes Studio.
Sharon Bowser. Tate, Schauspielerin und Frau von Roman Polanski, ist am 9. August 1969 im 8. Monat schwanger. Und an dem Tag hat Charles Manson die Songs Helter Skelter und Peekies von den Beatles gestohlen. Anhänger seiner Familie brechen in das Haus der Polanskis ein und bringen Tate und ihren Besuch auf grauenhafte Art und Weise ums Leben. Mit dem Blut der Leichen hinterlassen sie Nachrichten an den Wänden, schreiben an den Kühlschrank Helter Skelter auf die Eingangstür Peek. Gut 20 Jahre später richtet sich Reznor in eben diesem Haus ein eigenes Studio ein und nennt es Le Peek. Hier entstehen ein Teil der Aufnahmen zur EP Broken, das Debüt von Marilyn Manson sowie Downward Spiral.
Ja, macht doch
gute Laune, oder? Ist das nicht wieder ein Fact, klasse, der oder? Absolut wichtig ist?
Hat man doch Bock drauf.
Le Peek.
Ja, das ist heftig.
Wusste ich gar nicht, Sharon Tate, so abgemurkst, nur von. Also brutal. Ja.
Da kennt echt? Man, also ja, traurig, schlimm und irgendwie unangenehm, wenn das so auch auf eine Art dann die Inspiration für so ein Album dann auch ist, ne?
Ja, also da die Musik, immer dann, wenn mir die Musik ja gar nicht gefällt, konzentriere ich mich so ein bisschen auf die Texte, was man schon noch so liest. Ne? Ja, ja und diese ganze Spirale, die dann im Selbstmord endet, das ist ja schon sehr düster und schwarz.
Es ist sehr, sehr düster. Es geht schon sehr, sehr düster los mit Mr. Self-Destruct. Ja. Sehr, sehr dichte Musik, dichter Sound, sehr angespannt. Hat so was Dumpfes. Am Anfang hört man auch so Knallen und Schussgeräusche. Das ist direkt so ein bisschen, ja, also, ist ein Downer.
Nein, das ist ein Sample aus George Lucas Erstlingswerks THX 1138 und mit Schlag 33 und den ersten Takten von Mr. Self-Destruct preschen Chaos und Hass los.
Ja, kann man für mich war es einfach wie so ein einziger Trip, das Lied. Von vorne bis hinten war es so ein reiner, nicht John Trip von Kölner Hain, sondern so ein Drogentrip, weil einfach alles so wild wie zusammengewürfelt ist. Für keinen mich, Sinn ergibt.
Für mich klang der Song stellenweise wie eine Mischung aus den ganz frühen Beatsteaks, so 48, 49 und Launched, gemischt.
So früh habe ich die schon Musik gemacht.
gemischt mit dem Kratzen von Kreide an der Tafel.
Ja, das kommt
hin. Also schon irgendwie eine wilde Mischung.
Wobei die Verses gehen ja noch, aber der Rest ist unhörbar. Was sehr bemerkenswert positiv war, kein Outro, aber dennoch kein Genussabgang.
Auch so traurig. Als einzig Positive ist, dass es kein Outro gibt. Piggy
danke.
Geht danach irgendwie ganz anders los erstmal. Hat fast schon irgendwie sowas Soulig-Jazziges auf eine Art. Mhm. Oder? Hab nur ist das gehört?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe nur geschrieben, dass nichts kann ihn aufhalten, auf keinen Fall. Aber nothing can stop me, but vielleicht hätte es mal besser jemand getan, so insgesamt. Und dann dieses, im Hintergrund stolpert halt jemand über so ein Schlagzeug drüber, da kommen einfach sämtliche Bestandteile vom Schlagzeug, werden irgendwie einmal angetrommelt, aber alles so.
Das Schlagzeug-Solo in der letzten Hälfte, meinst du das?
Ja, wenn man so das bezeichnen kann.
Er selbst sogar.
Ja, hat er vorher noch nicht so oft gemacht.
Anscheinend spielt er nicht immer Schlagzeug.
Okay.
Ja, also ich fand ich auch noch zu wirr. Das hat mir auch beim zweiten oder dritten Hören noch nichts gesagt irgendwie.
Weiter geht's mit Heresy. Hat einen sehr elektronischen Beginn erstmal. Mhm. Hat auch so einen 90er-Sound.
Musikalisch sogar schönerer Beginn.
Ist einfach eine Prince. Reine Nachrichtensendung.
Ich fand Prince da zu hören.
Ja, Prince, der eine Nachrichtensendung macht.
Aber ja, dann kommt dieser harte Ausspruch Noise Pollution, Tonverschmutzung.
Ja, das hatte ich auch erst da stehen, dass es einfach so völlig überladen ist mit den Synthesizern, mit dem Verzerren von allen Instrumenten irgendwie. Aber dann, als ich es ein paar Mal gehört hatte und gerade halt auch nicht im Kontext mit den ersten beiden Liedern dabei, sondern einfach so zufällig, hat es mir dann doch ganz gut gefallen, muss ich gestehen.
Ja, okay. Also die Gitarre-Riffs nach dem Chorus sind so ein bisschen Richtung rockartig. Das
ist cool.
Das war gut gespielt.
Hab ich auch hier mit.
Der gute Alte.
Die Gitarre ist doch cool. So. Ja. Da kann man sich doch drauf
einigen. Ich weiß nicht, was für eine das es war, aber sie klingt gut.
Eine gute. Gute.
Gute.
Lied March Nummer 4.
Of the Picks.
Und jetzt die allererste Frage.
Ja.
Wo wollt ihr dieses Lied sehen? Und mit, also nicht mit wem, aber im Prinzip schon mit wem, aber ich will auf eine ganz spezielle Figur hinaus.
Eine Figur.
Ja, halt ein Mensch, den wir schon öfter gesehen haben.
Hart summender Elektrobeat, lieben. Wirkt super hektisch, klingt für mich ganz klar nach dem Overhead-Projektor-Mensch aus dem Maifeld-Zelt.
Ah, jawohl. Okay. Exakt das gleiche habe ich dastehen. Ich kann mir, wir haben ihn, glaube ich, schon mal erwähnt, aber für die ihn nicht kennen, vielleicht gucke ich mal, dass ich es irgendwie in die Podcast-Beschreibung noch mit dazu mache, den Namen von dem Typ, weil den gibt es auch, glaube ich, auf Instagram oder so. Maifeld-Derby, dieses kleine Zelt, und da war immer hinten ein Typ gestanden, der die Lichtshow quasi gemacht hat, aber halt nicht so professionell mit irgendwelchen Scheinwerfern, sondern er hatte zwei Overhead-Projektoren, mit hatte
Flüssigkeit
so
drauf.
Wasser irgendwie da drauf, hatte so Drehscheiben mit Farben und hat da diese Lichtshow.
Das klingt Lichtshow irgendwie weniger gemacht. Geil, als es ist.
Es ist unfassbar geil gewesen. Also genau
sehen, ja, ne?
So ja. Musik dabei und er dann so, wie er hektisch diese Scheiben dreht und seine Flüssigkeiten und Öl und Salz und
ich muss aber feststellen, geil. Hier hat Reisner eine passable Stimme. Da hat es mir tatsächlich nach Musik getönt.
Getönt? Das ist ein Schweizer Anspruch. Es hat nach Musik getönt.
Ja, das ist ja auch der Halo 7. Ja, die ganzen Songs sind doch irgendwie, das habe ich nicht verstanden mit dem Halo. Das muss man nochmal jemand erklären. Jedenfalls ist das der schnellste Nine Inch Nails Song mit 269 Beats per Minute.
Das ist auch natürlich schon, das ist eigentlich so Analytiker
Vibes
hier, wenn dir die
Beats per Minute gezählt werden. Ich sag doch, wenn mir Musik nicht gefällt, dann guck ich das was Finn drüber.
Closer. So, Closer war für mich das erste Lied, was auch wirklich den Namen Lied irgendwie verdient hat, so, weil es so eine Art Konzept hat irgendwie. Sind zwar auch wieder so komische Roboter-Sounds und sowas mit drin. Und es erinnert mich ein bisschen an Muse.
Dort draußen ertöne gerade die Sirene.
Die Sirene,
genau. Wir werden abgeholt und müssen in den Bunker.
Ich habe da stehen, das Warp im Hintergrund ist klasse. Da muss irgendwie so ein Background Warp, Warp Song irgendwie.
Warp.
Muss man nochmal hören. Ja, das sind die Sirenen, das irritiert mich.
Ja.
Aber die schwarze Wolke, was zu bedeuten?
Ne? Nee, ich glaube, das ist die reine SCA-Sirene. Und die sind auch als nachts
Es gibt auch andere Hersteller von Hygieneprodukten.
Ja, heißt die PWA. Heißt SCT eben.
Oh,
genau. Ne? CEWA kommt nämlich hier von uns um die Ecke.
Vielleicht ist hier ein Tsunami.
Sellstoff Waldhof. Das ist Stichwort.
Hoffen
wir, dass es nicht closer kommt.
Closer.
Sonst wird es uns ruinieren. Song Nummer 6, Ruiner. Oder hatten wir 5 schon besprochen? Genug?
Ja, Closer
bekam
ja,
das Lied.
Und Wop im Hintergrund ist klasse.
Wop. Wummernd elektronisch.
Machen wir die Fenster
zu. Classic Rock Elemente.
Das ist gleich fertig. Es geht immer nur 4 Mal.
Und
dann kommen die Hunde.
Lied Nummer 6. Ruiner. Heute schon wieder ein bisschen zerfasert. Beim letzten Mal war es schon so.
Ruiner.
Jungs.
Ich habe das letzte Mal nochmal angehört, das ist gar nicht so schlecht.
Ich weiß nicht, was da die ZuhörerInnen
zu sagen. Ja, wir kriegen ja kein Feedback, das ist ja traurig.
Wir kriegen ja schon Feedback.
Ja? Gebt ihr das dann nicht weiter?
Ja, na klar, klar. Ach so. Also wenn jemand jetzt Feedback geben möchte.
Auch direkt an mich.
Gerne genau. Auf Instagram, Google Mail und Facebook. Oder?
Richtig, das war richtig gute Top-Werbung für unsere Social-Media-Kanäle.
Ihr könnt uns natürlich
auch einen Brief schreiben. Wenn ihr Glück habt, findet ihr uns auch noch auf MySpace vielleicht. Nun denn, Lied Nummer 7, ne? Ne, 6 waren wir.
Ruiner.
Ja, auch da hat mir auch so dieser rote Faden gefehlt, aber als ich es am Stück gehört habe, als ich es dann wieder alleine gehört hatte, fand ich es dann auch wieder okay. Jetzt nicht besonders gut, aber hörbar auch wieder so.
Auf den Lyrics ein Gitarre-Solo auszuweisen, das ist schon dreist. Das war doch kein Gitarre-Solo, das war doch noch nicht mal ein Stimmversuch. Also das war, also vor dem Chorus wird es hörbar. Also das Stück zwischen Vers und Chorus fand ich sehr angenehm.
Ja, es ist ein bisschen eingängiger und melodischer an der Stelle und hat auch wieder elektronische Elemente, wie auch schon die Songs davor. Aber hier ist es eher so im Sinne von einem Klangteppich und weniger im Sinne von so wummernden, so brachialen Sounds, wie es zuvor oft der Fall ist.
Trent Reznor erklärte, dass das der am schwersten zu schreibende Song für die Platte war. Und eigentlich waren es 2 Songs, die hat er zusammengeklebt. Also irgendwie zusammengefügt und dann einer draus gemacht. Aber nach seinen Worten ist das der schwerste Song auf der Platte gewesen. Jetzt kommen wir zu The Becoming.
Ja.
Rammstein.
Nee, bei 4 Minuten Billy Talent im Hintergrund, niemals. Der Gesang. Ja. Aber vorher nur Fragezeichen bei mir.
Im Vergleich zu anderen Titeln eher hörbar.
Furchtbar bedrohlich am Anfang irgendwie.
Okay, das hat mir gefallen. Ja. Aber es war ein Rammstein-Beginn. Ich habe doch Rammstein gehört, ihr nicht? Ihr habt gerade eben wieder so weggeguckt und habt mich so ein bisschen in die Ecke gedrückt
damit. Nee, wir würden dich nie in die Ecken drücken.
Ich bin nicht zu groß und zu kräftig.
Das habe ich so nett gesagt.
Ja, aber am Anfang klingt das für mich so ganz beängstigend irgendwie. So, ja, da hört man viel Angst.
So. Ich habe keine Angst.
Keine Angst.
Ja gut. Aber am Ende ist der Song für mich nicht catchy genug. Also der bleibt irgendwie nicht so...
Ja, das stimmt.
Catchy ist auch so ein Begriff, der irgendwie gar nicht zu der Platte passt.
Na gut.
I do not want this. Das ist, glaube ich, euer Motto fürs ganze Album.
Zu Beginn, du magst es ja auch nicht.
Ich mag es. Ich liebe es nicht, aber ich mag es.
Ja.
Ich hege Sympathien.
War auch ein bisschen normalerer Gesang mal wieder, also nicht so dieses ganz komische.
Ja.
Komisch genug, aber auch wieder das... War halt einfach schwierig so.
Das sind so Laser-Sounds in dem Lied, so piu, piu, piu. Ja. Irgendwann so gegen, ich glaube, entweder bei 1 Minute 20 oder 2 Minuten 20 habe ich im Kopf, hab's mir leider nicht aufgeschrieben. Aber das sind so, da passiert sehr viel. Also es ist sehr, fast schon zu dynamisch an der Stelle. Also ich will ja immer, dass im Song so ein bisschen was passiert. Aber da passiert mal beinahe zu viel.
Ja, ist schon sehr reichhaltiger Song.
Wenn es im Hintergrund so ein bisschen jämmert, das bin ich.
Weniger reichhaltig ist dann dieses Lied Nummer 9.
Der große dicke Mann mit
dem Gewehr. Big Man with a Gun.
Hat auch für große Skandalösigkeit gesorgt.
Ja.
Skandalösigkeit. Warum? Die Republikaner.
Die Ach, haben das, die wieder, die Raps.
Die haben es stark kritisiert und als Symbol für den gesellschaftlichen Niedergang genannt. Haben das da auch teilweise in der öffentlichen Debatte um dieses Lied, wurde es dann immer in so einen Topf geworfen mit so Gangster-Rap, also wirklichem Gangster-Rap. Genau,
frauenfeindlicher Gangster-Rap.
Das Lied wurde auch oft als Gangster-Rap benannt, wobei mit Rap hat es in meinen Augen und in meinen Ohren irgendwie so gar nichts zu tun. Ich finde das Lied trotzdem nicht so geil, aber irgendwie witzig, dass in 94 da so ein Lied noch so eine Debatte ausgelöst hat, während heute ich wüsste gar nicht, was heute ein Lied machen müsst, um wirklich
geht gar nicht mehr.
Geht nicht, ne?
Keine Schamgrenze mehr.
Also, ja.
Aber der große Mann mit dem Gewehr ist für mich auch mehr Krach als Musik.
So.
Also auch da klare Kante für mich.
Ja. Der Eddie.
Eddie Kante.
Nummer 10, A Warm Place. Sehr ruhig, instrumental. Ja,
halt auch.
Instrumentales so, Meisterwerk.
Passt dann halt aber auch wieder null ins Album.
Setzt einen spannenden Kontrapunkt.
Ja.
Ja, aber fast schon anrührend.
Hat halt gar nichts mit einem Feuer zu tun. So. Strahlt was Warmes auch aus. Vielleicht aber auch nur wieder wegen dem Titel. Das merke ich gerade, dass ich hier direkt unter A Warm Place strahlt was Warmes ausgeschrieben habe.
Ein Teil der Melodie scheint von David Bowies Crystal Japan entliehen zu sein. Liest man so.
Ah.
Da ich das nicht kenne, habe ich es auch nicht nachgehört. Ich habe Glück mehr gehabt. Kann ich es nicht bestätigen, aber zumindest kann ich es
zum Guten geben. Bei Lied Nummer 11,
Eraser,
da könnte der Anfang auch vom Ententraum sein.
Ja.
Oder? Es ist ähnlich wie
Wir.
Oh, wie übel am Anfang. Klingt anfangs wie umherschwirrende Mücke. Ja, dann also entwickelt sich eine Art Trance.
Ja, passt ja.
Und im Chorus wieder ein Rammstein-Riff zu erkennen.
Ja, klingt wie der Ententraum, oder?
Ja, mein Traum, ja.
Der Christoph ist jetzt ziemlich gedipscht.
Nein, also so ich habe hier an der Stelle auch so ein bisschen
ja selber nicht gut,
wieder die frühen Beatsteaks.
Doch, er hat gesagt, er
findet ich gut. Habe die frühen Beatsteaks und Linkin Park rausgehört.
Verzeihung, meine Damen und Herren.
Hm. Reptile. Langer Aufbau.
Es gab auch mal einen Rapper, der Reptile hieß.
Dann ganz okay.
Langsames Lied mit erstaunlich klarem Gesang, aber auch nicht so schön.
Ja, man hört im Hintergrund so Handwerker und Metallarbeiten, habe ich das Gefühl.
Karl, gib mir mal den Hammer rüber.
Das ist geil.
Das ist ja echt gut.
Der Wrestler.
Naja.
Der alte Dudli.
Auf Lied 13.
Dann schreiben wir nicht, dass man einen Podcast gemacht
hat. Nee, auf Lied 13.
Ich komme der nachts vorbei.
Sondern Lied Nummer 13 trägt den Namen des Albums, The Downward Spiral.
Sehr verstörend.
Klingt so,
wie es heißt.
Einerseits, wie es heißt, so ein Abfluss halt.
Was?
Wo die Musik irgendwie im Abfluss gespielt wird. Andererseits.
Wenn der Abfluss mal verstopft.
Klingt auch so ein bisschen nach, wenn du Backstage sitzt und wie die Musik. Warst du
schon Backstage gesessen?
2 bis 3 Mal. Ja. Und nebenan spielt auf der großen Metallica. Bühne spielen die Nine Inch Nails.
Wie oft ist das bei dir schon passiert?
Aber halt hinter einer Wand so.
Zugemauert die Wand.
Ja, zugemauert. Bis oben hin vom Karl, dem Schweißarbeiter.
Es ist erwähnenswert, dass der Hauptriff der Akustikgitarre eine sauberere, verlangsamte Version des Piano-Outros von Closer ist.
Das Hauptriff.
Das hast du gehört?
Ja.
Ein abgelesen. Ach Vater, du musst da auch selbst was hören.
Verstörend habe ich hingeschrieben.
Ja, okay, ich habe da leider nur das mit dem Abfluss stehen.
Das Great Barrier Riff.
Ist das nicht okay, wenn ich solche Dinge als
Vortrag habe? Doch, das ist wichtig, das
klar,
ist wertvoll.
Du bist der Oldie.
Wie ist das jetzt wieder? Ja, wertvoll. Wertvoll.
Lieber, Nummer 14 trägt den Namen Hurt.
Oder Hurt.
Vielleicht soll es auch Kurt heißen, denn die sind nur falsch geschrieben. Hurt Cobain vielleicht.
Hurt Cobain.
Ja, erstmal Stille, wo man denkt, der Kopfhörer ist kaputt. Und dann geht es auch noch so los mit diesem komischen, ekligen Effekt, wo einem ultra schlecht wird. Ich habe beinahe gekotzt vorhin.
Ja, genau.
Und habe gedacht, der Kopfhörer ist wirklich kaputt. Habe dann schnell andere Lieder gehört, habe gemerkt, nee, alles im Lot.
Die Instrumentierung soll so Übelkeit hervorrufen.
Soll wirklich?
Ja,
hat geklappt.
Tatsächlich. Da das Biegen der Gitarrenseiten und das Hämmern verzerrter Trommeln bis zum Ende
zunehmen. Ja, was hast du bekommen? Du hast wohliges Gefühl gehabt.
Ich habe einfach gehört.
Echt?
Ja, du hast so schlechte Ohren, das merkt man wieder. Das war wegen Wasser früher.
Wurde aber sehr oft schon gecovert, der Song, ne? Von Seven Dust oder Leona Lewis und die berühmteste Version von Johnny Cash.
Echt?
Ja.
Gott hab ihn selig.
Ja, hurt.
Oder?
Hurt.
Ja, ich finde irgendwie sehr zart und zerbrechlich und trotzdem sehr eigen. für das Album war das doch Zart und Zerbrechlich.
Mein zartes Reh.
Ja.
So, weil ich habe Favorite.
An sich hätte ich schön gefunden, das Lied 14, aber halt durch diesen Effekt, das hat es so ein bisschen Busy kaputt gemacht.
Oh. Busy, war das Busy schlecht? Busy.
Ja. Und ihr,
was ich habe auch Favoriten. Lieblings? Vater, ja. Fang du an.
Ich, Ruiner.
Ruiner. Dann mache ich weiter und wähle, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich das im Nachhinein dann ganz geil fand, Heresy. Heresy. Lied Nummer 3 halt.
Oder Christoph nimmt den Rest.
Ich nehme der Piggy.
Piggy.
Nicht der Miss
ja, Piggy, wobei, jetzt weiß ich ja warum, ne? Piggy. Also das ist dieser
ja.
Furchtbar, schlimme
Blutstart. Ja, richtig, richtig. Das Nein. soll ein Mahnmal sein, dass man nichts Böses tun soll.
Das ist doch schön. Schöner Abschluss für den ersten Part. Mhm. Wir melden uns gleich zurück.
Adios.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
In unserem Part 2 kommen wir zur 2009 gegründeten Band London Grammar, die aus Nottingham stammt. Die Genres, die auf Wikipedia stehen, lese ich mal vor, weil ich es ganz interessant finde.
Die Genres?
Die Genres. Die Stilrichtungen.
Nee, das klang eben so wie so Dijon-Senf.
Dijon-Senf, die angegeben werden, sind Indie-Tronica, was ich bisher noch nie gelesen habe, Trip-Hop, Indie-Pop und Indie-Rock. Also so eine bunte Mischung aus allem. Mhm. London Grammar besteht aus drei Leuten, Hannah Felicity May Reed, Dan Rothman und Dominic Dot Major.
Das klang jetzt, als ob sieben gewesen wären.
Doppeldot. Ja, die hat halt so viele Namen. Schon viel. Ja, und die hatten, zunächst hatte sich die Hannah Reed und der Gitarrist, wie heißt er, Dan Rothman, haben sich zusammengetan, haben so ein bisschen Musik zusammen gemacht. Die haben sich in der Uni kennengelernt. Dann kam noch der Schlagzeuger dazu. Dann haben sie zunächst ein bisschen Cover-Songs gemacht und fingen dann irgendwann an, eigene Lieder zu schreiben. Und haben dann jetzt dieses Jahr ihr drittes Album rausgebracht, Californian Soil. War eine 4 Jahre lange Pause zwischen dem letzten und dem aktuellen Album. Und auch davor waren es auch wieder 4 Jahre zwischendrin. Also immer ein längerer Reifeprozess, sage ich mal, der dazwischen stattgefunden hat. Und das, ich habe die ersten Alben nicht gehört, keine Ahnung, aber es soll wohl auch so sein, dass man das ein Stück weit hört, dass sie jetzt alle nochmal ein Stück älter und erfahrener geworden sind und so ein bisschen, ja, wahrscheinlich musikalisch auch versierter. Ich kannte das Album vorher nicht, habe einmal kurz so ein paar Mal reingehört, ein bisschen quer gehört, habe dann aber gedacht, ach komm, klingt doch eigentlich ganz nett. Und bin jetzt mal gespannt, wie es euch denn gefallen hat und übergebe euch hiermit das Zepter, welches dazu befugt, zu sprechen.
Ja, übergeben ist ein gutes Stichwort. Nee, Spaß. Ich fand's ganz gut.
Ich gebe mir so auf die andere Sache.
Nee, ich hab, als
die melancholische Gitarre, scheiße, du.
Als du letzte Woche das angekündigt hast, war ich ja so ein bisschen skeptisch direkt, weil ich den Namen kannte und hatte so ein Bild vor Augen. Und das Bild hat sich jetzt nicht so bestätigt, wie ich es befürchtet hatte. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir schon auch ein bisschen mehr Pep und Dampf gewünscht.
Pep Guardiola.
Ja, genau. Vor allem, weil dann, wenn es ein bisschen mehr war, da hat es mir dann auch schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Also alles in allem stabil.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, die Meinung.
Vater. Angenehme Musik, gut zu hören. Noch Nein Pilz. Nein Pilz.
Nein Pilz Nails. Das ist nicht gut.
Also jetzt Coverband.
Pilz. Zusammen mit hier, der, wie hieß der Weinmann, den Wein-Act?
Was für ein Weinmann?
Er hat doch mal letzte Woche hat er, oder vor 2 Wochen hat er irgend so einen Wein-Gag gemacht.
Das kommt wieder. Jedenfalls, also mir hat es gut gefallen. War jetzt nicht eine absolute Favorite oder so, aber angenehme Musik, gut zu hören.
Ja, ne? Ja. Finde ich doch auch. Auf jeden Fall empfehlenswert ist das ganze Album als Live-Auftritt. Gibt es nämlich auf YouTube. Ich glaube, auf dem eigenen Kanal haben die das hochgeladen. Erstaunlich ist, dass sie wirklich genauso singt wie auch auf dem Album. Ich weiß, manchmal will man ja auch extra Nein, es ist kein Playback, wenn du so guckst.
Nee, mir ist der Weiden aber wieder eingefallen.
Ja. Das war der Voy Black. Voy Black. Voy Black und die Nine Pills Nails.
Coole Mischung.
Da machen wir ein eigenes Festival. Naja. Ja, singt. Ist auch,
ob sie schon
sehr gut. Singt auch in live wirklich hervorragend, die gute Frau. Und auch die. Der Vater ist noch bei den Nine Pills Nails. Lassen wir ihn kurz.
Das ist so ein geiler Name.
Jetzt zu dritt können wir das überlegen, ob wir das nicht irgendwie mal starten, die Nine Pills Nails. So, die Musik kriegen wir auch hin.
Boah, ich glaube, da muss ich mal einen Geschäftskollegen dazu nehmen. Aber für die Nine Pills ist der immer ganz gut zu gebrauchen.
Das ist gut. Das probieren wir mal aus. Freunde, bald haben wir mal hier, schneiden wir euch hier das erste Lied von den Nine Pills Nails rein.
Oh Gott. Ja. Du redest uns gerade im Kopf und Kragen, ne? Merkst du das?
Nö, ich bin da voll dabei.
Ja, das ist klar. Voll dabei.
Kommt da in den Proberaum und dann machen wir das. Kein Problem.
Ich kann auch so singen wie der Wrestler.
Also, live zurück jetzt, Mitschnitt genau. Auf YouTube anschauen. Unbedingt sehr, sehr gute Musik mit den Streichern und so, die da noch mit dabei sitzen. Kann man sich sehr, sehr gut anhören und macht Spaß, da zuzuschauen. Und die wirken auch sehr sympathisch irgendwie, die drei Jungs und Mädel.
Ja, ich glaube, total bodenständig. Ich habe es nicht gesehen, aber so stelle ich mir die vor. So richtig die Band, die mit dem alten Bulli irgendwo und ihre Instrumente hinkarre und dann
Bulli.
Ein bisschen Musik.
Musse. Und sie, Hannah Reid, finde ich, hat auch eine außergewöhnlich weitreichende Stimme irgendwie. Also sie kann sowohl tief singen, was ja gleich im ersten beziehungsweise im zweiten Song auf dem Album ankommt, irgendwie direkt benutzt wird, kann aber auch gleichzeitig dann diese extrem hohen Töne, was dann wiederum im ersten Lied zu hören war.
Es ist auch eine sehr markante Stimme,
ja.
Aber halt auch, also ich weiß nicht, ob ich es mag. Das ist ja so
ein erinnert so eine gewisse Ähnlichkeit zu Florence and the Machine,
ja,
kann man auch nicht absprechen. Aber an bestimmten Stellen war es dann eben ganz speziell nicht Florence and the Machine, auch wenn ein großer Teil von dem Lied irgendwie so geklungen hat oder so. Dann gab es immer, zum Beispiel gerade bei Californian Soil ist mir jetzt aufgefallen, wenn sie dann das Wort Soil singt, ist das dieses sehr tief, fast schon rauchige irgendwie.
So, ja. Gerade die Karrenbauer.
Ungefähr.
Sind wir jetzt schon bei Nummer 2?
Nee, wir müssen ja erstmal noch zu Nummer 1, nämlich die mystischen Glocken.
Der hat gerade so einen Aussetzer gehabt.
War noch bei den Nine Pills Nails.
Das geht man nicht mehr
so. Ja, dann eben dieser sehr, sehr hohe Gesang direkt nach diesen mystischen Glocken und diesem
Gewaber. Bombastische Glocke.
Und,
bombastisch, das ist ein richtige Ouvertüre.
Jetzt habe ich hier eine Referenz, die ihr nicht kennt wahrscheinlich.
Nee, Grillen, Zirpen.
Nee. Der Harry Potter Soundtrack, das Lied Lilly's Song aus dem 7. oder 8. Teil.
Lilly.
Das hört man im Buch nicht.
Haha, als ob du das gelesen hast. Vater.
Zerstört der gerade mal.
Nee, alles gut.
Reputation.
Aber da, wer das kennt, der weiß, was ich meine und sich dann das Intro von
California
Soil anhört.
Ja, genau.
Nun denn.
Aber wir fangen doch mit dem Intro an, oder?
Hab ich doch gerade gesagt, du.
Das meinst du schon Intro bezogen?
Ja.
Naja, also ich finde das Outro vom Intro. Ah, nee, halt.
Ist falsch, das ist die falsche Scheibe.
Nee, ich finde, es ist kein gutes Intro. Mir fehlt da der Druck. Und es fehlt
ja
die Spannung.
Du musst ja halt auch sehen, was danach kommt. Es kommt ja kein.
An dieser Stelle möchte ich euch die Frage stellen: Was macht denn für euch so generell ein gutes Intro aus?
Wo gut auf dem Konzert gemacht werden kann, finde ich immer.
Okay.
Oh, ich bin gar nicht sicher. Ich finde, es muss gar nicht immer ein Intro auf einer Platte sein. Mhm.
Ja, klar, das ist sowieso nett. Aber wenn dann eins drauf ist, dann finde ich es immer wichtig, ja, dass man sich dann live dazu was vorstellen kann. So.
Ja, nee, da muss ganz leicht der Synthesizer anfangen und dann baut sich das auf und es kommen immer mehr Instrumente dazu, bis dann die Vorhänge aufgehen mit Blitzgewitter.
Ja, was fehlt, ist halt der direkte Übergang ins zweite Lied, wo es dann direkt sich das Aufgebaute dann auch wirklich gelohnt hat.
Udo Lindenberg in Leipzig, so von ganz hinten über die Masse
mit hinweg. Mit dem UFO.
Oder so.
Ja, wirklich. Also das, und ich finde halt auch, so ein Intro sollte halt auch irgendwie so das Album so ein bisschen vorwegnehmen. Vorwegnehmen ist blöd formuliert, aber es soll halt so ein bisschen, es soll nicht so losgelöst sein und was ganz anderes als dann folgt.
Intronieren sozusagen.
Ja, richtig.
Ja, aber es hat sehr geknirscht, also diese alte, verwutzte LPs nachzubasteln, die verschmutzt sind und der Tonabnehmer über Staubkörner rudelt. Habt ihr nicht gehört, ne?
Doch, na sicher.
Ah, okay.
Bei Californian Soil
wird wieder ignoriert.
Geht's los.
Das klingt ein bisschen wie wenn der schnelle Kochtopf ab und zu Druck ablässt. Was? Das war das Bild, ja. Was? Hör das nochmal an, das klingt wie wenn der Schnellkochtopf, wie wenn der Zapfer da zu viel Druck hat und ich mach mal wieder pst, pst.
Ja, okay. Für mich hatte das vom Vibe her sowas Südstaatenhaftes. Das hat mich so ein bisschen an die erste Staffel True Detective erinnert. So Louisiana, Sümpfe, ja, Mississippi.
Schöne, ruhige Indie-Musik, schöne Gitarre-Riffs am Ende. Ach, also das so. War für mich schon sehr.
Ja, bei mir hat da direkt schon die Dynamik ein Stück weit gefehlt. Also es war so ein bisschen zu sehr auf einem Level irgendwie. Aber was ich immer sehr schön fand, war vor dem Refrain immer dieses Pling, was sie da gemacht haben. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Gitarren irgendwie.
Wenn der Schnellkochtopf.
Wenn der Schnellkochtopf aufgemacht wird, genau. Ja. Und dann schön Kartoffeln, lecker.
Du hast doch aber eben gehört, hörst du das nicht mit dem Schnellkochtopf?
Kein bisschen, das tut mir leid. Lied Nummer 3. Erste Assoziation bei Missing war für mich eine Sportdokumentation, sei es Projekt Gold über die Handball-WM 2007 oder Deutschland ein Sommermärchen, der Morgen von einem wichtigen Spiel und genau diese Musik könnte kommen, wie man so die Sonne gerade aufgehen sieht oder sowas. Das nochmal anhören mit dem Bild im Hinterkopf und es passt wirklich 1:1.
Okay.
Super.
Sehr schön soulig, die Stimme kommt super zur Geltung, es fließt so ein bisschen vor sich hin und wunderbare Streicherelemente.
Ja, mich
hat mir sehr gut gefallen.
Gerade der Anfang des Albums hat
mich so gar nicht gefesselt. Guck mal, mich an mit solchen Titeln sehr im Reine.
Okay.
Hat dir Lose Your Head besser gefallen?
Ja, hat mir auf jeden Fall besser gefallen. War aber für mich noch nicht so der wirkliche Wendepunkt auf dem Album. Aber das hat mir gut gefallen. Also war zwar ruhig, hatte aber so einen wummernden Bass, der da mehr Schwung reingebracht hat.
Dann kam auch noch die Bläser ja dazu.
Ja.
Im Zwischenpart, wo so im Hintergrund
ein bisschen Herzschlagrhythmus, das wäre, glaube ich, ganz gut zum Wiederbeleben. Das passt,
glaube ich. Und das ist dann auch
oder so Stayin' Alive. Stayin' Alive, ja. Oder Highway to Hell.
Oder Lose Your Head.
Wow. Highway to Hell geht wirklich. Bei uns wird im Schulungsraum nebenan werden immer die Reanimationsdinger gemacht.
Das Krankenhaus will ich an.
Und wenn, ja, wenn der eine
das macht, Highway to Hell wird eine
OP, dann wird immer Highway to Hell abgespielt.
Super.
Nee, den hören wir so überschwemmt.
Die sind doch Metzger, oder?
Ein reiner Metzger, wie Stefan Raab.
Ich finde, da hat es auch wieder sehr diesen Florence and the Machine Style. Mhm. Und ich mag, dass es an dem Lied jetzt dann auch so ein bisschen aufbricht und mal aus dieser warmende Melancholie raus.
Dass es ein bisschen tanzbarer, sage ich jetzt mal, wird. Ja. Also nicht, dass man da jetzt dazu tanzt wirklich, aber es ist so ein bisschen.
Was ist tanzbar? Nicht,
dass man nee, halt, nicht, wisst ihr, was ich meine?
Nee. Man könnte tanzen, aber
man richtig, macht nicht. Wenn man kann.
So, Lord, it's a feeling. Entschuldigung.
Wow. Bist du hier bei Schulz und Böhmermann oder was?
Schulz.
Ich entschuldige mich in aller Form.
Ich mich auch. Ja, ist auch so ein ganz cooler Groove. Es baut sich so nach und nach auf irgendwie.
Tambourin ist da drin. Tambourin.
Aber mir fehlt so dieser letzte Beat, der droppt.
Yeah. Elektropop halt, so als Stichwort.
Ja, hat elektronischeren Teil. Da ist aber, bei dem Song ist es mir ganz besonders aufgefallen. Das hat das Album so ein bisschen begleitet für mich. Ich bin jetzt in den 2 Wochen irgendwie nie so richtig in die Stimmung gekommen, um das so richtig zu fühlen.
Ja, wie ich bei Nine Inch
Nails. Ja, wie ihr bei Nine Inch Nails. Aber ich habe bei dem Album irgendwie nie so die Stimmung gefunden, die es gebraucht hätte, um es wirklich perfekt zu finden.
Also ich glaube, es gibt eine Stimmung. Abends um 5 Uhr schön auf dem Balkon, abends in die pralle Sonne. Klopft an der 5.
Also bei Lord It's a Feeling gibt es noch dieses unnütze Wissen, dass die 12 verschiedene Versionen hatte von dem Song. Echt? Ja, es gab 12 Versionen, sie musste eine dann auswählen, also das war nicht ganz einfach.
12 fertige Versionen?
Ja, 12 verschiedene fertige Versionen, eine mussten sie auswählen.
Das ist sauber, die Hochschule.
Das ist so lange, ich sag das.
Imposant. Mhm. How Does It Feel? Ein sehr poppig kommerzieller Song. Irgendwie.
Tanzbar.
Tanzbar, ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch zu tanzen. Ich tanze nie.
Und die Tonlage
da ist würde ich auch nicht zu tanzen.
Viel, ich finde es viel schöner, wenn sie tiefer singt.
Ja,
dieses Oberstimme-Gejuckelte.
Ich finde, das Lied ist sogar so poppig und kommerziell, dass es durchaus auch von Germany's Next Topmodel oder so das Intro-Lied sein könnte.
Ja.
Oder von einer anderen Sendung zum Beispiel.
Sind das die mit der Rose?
Ja, genau. Die sich nackt anlecken.
Na.
Und dann,
also bitte.
Was guckst ist jetzt dann
nicht
du?
So unwahrscheinlich, dass es
hab so eine Sendung ist. Hab ich dich so erzogen? Das war die Mutter.
5 Senses of Love, oder nicht?
Was? Ich bitte dich. Es hat auch einen gewissen Funk, das Lied. hat eine Spannung, nimmt mich mit und da hat es mich richtig begeistert. Endlich nimmt mich mein Lied hier so wirklich auch mit, hat eine tolle Dynamik, bildet verschiedene Facetten ab. Es passiert was, es klingt unaufdringlich und ist trotzdem sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Da war gestanden cool. Pumpender Trip-Hop. Pumpernickel. Habe ich nicht verstanden, ne? Was ist ein Trip-Hop?
Trip-Hop ist ein Portishead.
Portishead. Und Pumpen, also Pumpen. Ah, Pumpen, der Drehpunkt von Portishead. Mhm.
Baby It's You, da hatte ich als einzige Assoziation, dass ich geglaubt habe, dass das ein Lied bei FIFA ist, wenn man im Menü ist. Ist es aber, glaube ich, nicht.
Also du konsumierst zu viel Medien. Das eine ist Germany's Next Topmodel, das andere FIFA. Denk doch auch mal an die Natur.
Das ist wie ein Baum. Wenn Vögel vorbeifliegen, klingt das Lied.
Ich finde es ein bisschen eintönig.
Ich finde es toll.
Es hat ja auch wieder zu wenig Dynamik, gell? So ja,
genau. Doch, ich finde, es hat was so ein bisschen Wehmütiges, rhythmisch, eingängiges.
So ein bisschen eindimensional, eintönig.
Und an dem Punkt dachte ich, das Album kriegt mich so richtig auf seine Seite. Und jetzt liebe ich dann doch das Album.
Aber dann
Spoiler ist eine
kam Call passiert. Your Friends.
Ja, genau.
Und da war es vorbei, weil das wieder ein sehr ruhiger, schöner Song irgendwie ist, aber halt wieder mit wenig was passiert.
Der klingt insgesamt so nach Singer-Songwriterin. Mhm. Gar nicht nach Band, sondern nach so einer Einzel.
Nennt man das ja Einzel?
Nee, ja, doch. So es hat ein bisschen was von XX soundmäßig.
Die XX.
Ja, The. Nur the. Nicht ganz so cool.
Also uncoole The XX.
Ja, richtig. Ja. Version. Das klingt so hart, aber so habe ich es irgendwie empfunden.
Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen genau, was uns bewegt, das so auszudrücken.
Was ist denn?
Ja, die Stammhörer, die unsere Folge zu The XX gehört hatten.
Ja, eben, weil jetzt kann man ja nochmal zurückspringen.
Ja.
Welche war das?
Liebe Grüße.
Wir werden das recherchieren in der kurzen Pause.
Genau, ich rede in der Zeit einfach schon mal über das nächste Lied, All My Love.
Kannst du dann nach Saal?
All My Love.
Gut. Hä? So wie Psalm in der Kirche, habe ich verstanden. So
ein bisschen Psalm, ja, sehr still, sehr mystisch, sehr viel die Stimme, die da im Vordergrund ist irgendwie. Aber fand ich eigentlich auch ganz schön. So. Ein
bisschen Lagerfeuer, ne?
Ja, halt einfach ein schönes Lied. Christoph, hast
du? Anscheinend steht er nur, naja.
Ja, es ist halt so.
Ja, aber es ist
gleich halt so ein bisschen. Es war die Folge 9.
Standardlied irgendwie.
Folge 9.
Folge 9 ist der XX.
The.
Lied Nummer 10.
Talking.
Ganz kurz nochmal zu Lied Nummer 9.
Ah.
Da, wenn du zu einer beliebigen Stelle in dem Lied spulst, hört man immer nur oder
ah. Ah, dann ist dein Plattenspieler kaputt.
Du kannst wirklich zu einer beliebigen Stelle in das Lied spulen und hörst immer nur einen langgezogenen Vokal.
Ist es auch bei beliebiger Stelle?
Ja, wirklich, egal wo.
Total beliebige Stelle.
Du kannst von 1 Minute 10 bis 3 Minuten 20
geht
überall hin spulen und hörst immer einen langgezogenen Vokal.
Das ist wirklich sehr lustig. Ja,
echt?
Ja.
Okay.
Fand ich nicht so gut.
Ja.
Du aber sollst ja nicht dauernd hin und her, ups.
Lied Nummer 10. Talking, wie fandet ihr das?
Bisschen Power und Rock würde das Ganze nach vorne bringen.
Ja, fair. Die Streicher am Ende mag ich dann aber ganz gern.
Ich fand gerade den Anfang extrem schön mit dem Klavier irgendwie. Der hat mir imponiert und fand ich sehr schön.
Klavier.
Naja.
Ab 2.30 gibt es einen Anflug, der aber leider nicht konsequent umgesetzt wird. Und daher stirbt die
Dynamik leider
wieder ab.
Der Ausbruch am Ende.
Da habe ich gesagt, oh, jetzt, Ewe.
Das ist so oft bei dem Album. Also dann, das hat mich ein bisschen geärgert.
Ja, das,
na, so schlimm war es
nicht. So, gibt es so zwei, drei Künstler, wo das alles mal, wo ich
gerne höre,
wo das aber passiert.
Jetzt.
Ewe, komm da.
Ewe. Und dann.
Naja. Lied Nummer 11, I Need the Night. Das Lieblingslied von Hannah Reid, was sie bei diesem Live-Mitschnitt gesagt hat vorher. Ich hab's dann nochmal intensiver gehört, nachdem ich das gehört habe, weil ich gedacht habe, versuche ich mal zu verstehen. Weil vorher war es für mich so ein beliebiger London Grammar-Song irgendwie schon.
Unauffällig.
Ja,
so ein bisschen mehr Dynamik durch den präsenten Bass im Vordergrund. Es sind halt viele Schleife wieder in dem Song, so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, die Musiker verstecken sich hinter dem Gesang. Und bemerkenswert fand ich den Rückwärtsgesang am Ende. Das ist wieder so.
War dann eine Botschaft?
Rückwärts? Die habe ich nicht verstanden.
Ja,
so auf die Art. Oder ich habe es wieder falsch gehört, aber ich glaube, das ist ein Rückwärtsgesang wieder. Das hatte man ja. Bei wem hatte man das?
Boah.
Ja, genau.
Wir haben extrem viele Referenzen, gell?
Wir hören die Boah.
Labor.
Naja.
Labor.
Das Album endet mit Lied Nummer 12, America. Ein sehr reduziertes Lied wieder irgendwie. Die Gitarre mit so einem leichten Phaser-Effekt irgendwie dabei. Das erinnert
mich total an Pink.
An Pink?
Ja,
Pink.
Ja, Pink allein auf der Showfläche mit der Gitarre in der Hand. Die singt doch dieses, wo sie immer allein singt, Pink.
Mr. President.
Ja, genau. Hört es mal mit dem Gedanken ja. Und dann versteht ihr es.
Ich höre.
Und was bemerkenswert ist, ich bin sofort fertig.
Naja,
entschuldige. Die Grillen vom Intro sind wieder da.
Echt?
Ja. Die haben sie überlebt.
Das ist stark.
Bis zum Titel 12. Die Grillen leben.
Glückwunsch.
Ja. Das sind Grüße die, auf die ich an die achte.
Da ist mir, also mir sind sie weder am Anfang noch da aufgefallen. Aber ich finde es mal wieder ein schönes Endlied für ein Album irgendwie. Macht nochmal so einen schönen.
Endlied sagen,
ist das? Schöner Abschluss.
Abschluss. Endlied. Hat auch irgendwie so auf eine Art, finde ich, ein bisschen so einen Ilse de Lange-artigen Country-Vibe.
Oh, du kannst bis vor kurzem Ilse de Lange
an. Aufhören jetzt die ganze irgendwelche Referenzen zu Alben, die wir schon besprochen haben, sonst müssen wir das alles irgendwo.
Welche
Form markieren?
Das kann man rausfinden.
Naja.
Und ich fand den Schluss so traurig, kraftvoll bis enttäuscht, trotzig, so von der Attitüde her. Und das habe ich ganz gern gemocht.
Mhm. So, kommen wir zu Favoriten, falls ihr denn welche habt.
Selbstverständlich, mehrere. Wer mag Christoph, du darfst.
Ich nehme, glaube ich, nehmt auch kein anderer, weil ihr habt euch sehr negativ geäußert. Baby, it's you.
Okay, ich habe How Does It Feel.
Ja, das ist doch wunderbar. Meiner bleibt noch übrig. Das ist nämlich Talking, den ich sehr schön fand. Und damit hätten wir drei neue Songs auf der Playlist, ein Album noch vor uns und dann drei Hausaufgaben, die wir zu vergeben haben. Bis euch.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Jawohl, die Überraschung ist jetzt am Start. Als letztes, ich habe mich ein bisschen gequält, weil ich so viel Auswahl wieder hatte. Also ich höre da immer ganz viel, bis ich mich entscheide
kann. Dieses verrückte Internet, gell?
Dieses verrückte Internet, das wird sich nie durchsetzen. Und dann bin ich auf Manchester Orchestra gekommen. A Black Mile to the Surface. 28 Juli 2017 erschienen. Ich kannte weder die Band noch sonst irgendwas, aber einfach war so ein Zufallstreffer drüber gehüpft und mal kurz reingehört. Andy Hull, Robert McDowell, Andy Price und Tim Vary sind Manchester Orchestra. Aufgewachsen in Atlantas Randbezirk, fühlte sich der Sänger Andy Hull eingeengt und hat dann irgendwann angefangen, sich der Musik zu widmen. Hat dann in seinem heimischen Kinderzimmer 2004 das erste Mal was aufgenommen und hat dann eine Band gegründet, also erst selbst was aufgenommen und dann eine Band gegründet. Inspiration findet die Band durch Weezer, Nirvana und den Foo Fighters. Großer Sprung, 2016 kam die Anfrage, ob sie nicht Lust hätte, eine Filmmusik mal zu machen, einen Soundtrack aufzunehmen, das haben sie gemacht, der Film Swiss Army Man. Und kurz danach ging es dann tatsächlich an die Scheibe, die wir jetzt gehört haben, A Black Mile to the Surface. Der Titel des Albums und sowie Teile des Albums spielen in der Stadt Leed in South Dakota. Da gibt es viele alte Goldminen und jetzt ist dort das Neutrino-Experiment Dune untergebracht. Das hat die inspiriert und das sind auch die eine oder andere Anleihe in den Titeln. Ich bin von Manchester Orchestra begeistert. Ich finde es richtig gute Musik und fand es wieder sehr lohnenswert, für unseren Podcast tatsächlich auf solche Dinge zu stoßen. Das ist mit Sicherheit eine Band, die in meinem Portfolio einen Platz haben wird. Wie ging es euch?
Sehr, sehr ähnlich. Also ich fand, es war echt so unaufgeregt und unprätentiös, sage ich jetzt mal, einfach nur gute Musik, ein tolles Album, abwechslungsreich, hat Emotionen in einem hervorgerufen, schöne Musik und von den drei, die wir heute hatten, definitiv für mich das Beste.
Ja, beim letzten Satz insbesondere schließe ich mich auf jeden Fall an. Mit Abstand das Beste. Abstand, ja doch, auch sogar wirklich mit Abstand das beste Album von dieser Woche. Ja, auch sowas, wo ich auf jeden Fall, glaube ich, immer mal wieder reinhören werde, wo ich auch auf dem Schirm haben werde, wenn da mal irgendwie was Neues oder so kommt. Und hat mir sehr gut gefallen.
Aber überraschend, oder? Dass es bei so vielen Bands dann solche Zufallstreffer gibt.
Ja.
Ihr habt da noch nie was vorher gehört, oder?
Nee, ich dachte irgendwie, dass ich was gehört hätte, aber habe ich irgendwie verwechselt mit irgendwas anderem.
Mit Kite Man Orchestra?
Nee, aber ich glaube, es gibt noch irgendein Orchestra, wo ich gedacht habe, dass es das vielleicht wäre. Muss ich mal raussuchen.
Alle Stücke bis auf eins fangen mit The an, damit man das TH auch gut üben kann. Ja, ist das Konzeptalbum, ja, wenn man sich in die Texte so ein bisschen vertieft, schon.
Sowas mache ich nicht.
Sowas mache ich nicht, verstehe nicht. Ja, The Maze, Nummer 1. Sehr ruhiger Opener, ganz spezielle Stimmung. Diese Verdoppelung, Verdreifachung, Verachtfachung der Stimme ergibt ja einen Chor immer. Das finde ich total richtig gut gemacht. Und ist dann auch tatsächlich choralartig. Ich fand es ein sehr guter Opener.
Ja, einfach ein sehr schönes Lied irgendwie. Ganz, ganz schöner Auftakt, wo einem richtig ein gutes Gefühl direkt gibt. Am Ende geht halt der Akku vom Synthesizer leer. Aber nee, also wirklich sehr, sehr schönes Auftaktlied.
Ja, und da, wie es dann auch so als Chor anwächst, wird es dann auch irgendwie immer mitreißender und immer kraftvoller und macht auch direkt Lust und Spannung auf mehr.
Ja, auch Spannung. Man weiß nicht, geht es jetzt in der Art und Weise weiter? Schöner Übergang zum zweiten Titel, also auch gut gelöst.
Ja, da hervorragender Gitarrenpart direkt zum Anfang.
Absolut.
Schöne Melodie, die da irgendwie gespielt wird.
Auch überraschend kraftvoll direkt zu Beginn.
Und ich glaube, da war das erste Mal, gerade in Kombination mit dem ersten Lied, dass es mich an eine Band erinnert hat, die wir in der allerersten Folge, jetzt mache ich selber eine Referenz, wo ich eben die ganze Zeit gesagt habe.
Die ganze Zeit meckert.
Wo mich an die erste Folge erinnert hat, nämlich an die Circa Waves ein Stück weit.
Die Circa Waves, genau, die waren von mir, ne?
Ja, ja. Das war deine erste Wahl, das war die mit diesem traurigen
Clown. So ein Trüffelschwein, oder? So ein musikalisches Trüffelschwein.
Das ist dein neuer, dein neues Intro.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Andreas, das Trüffelschwein.
Echt? Millionen von Bands und ich finde...
Also ich finde aber, oder?
Manchmal.
Fand ihr nicht auch, dass das so ein bisschen was von den Circa Waves
hat? Ja, jetzt wo du sagst, das stimmt schon, ja.
Auch so von der Stimme her, also es war sehr...
Ich habe irgendwie Biffy Clyro und Jack Johnson Elemente Biffy Clyro gehört.
Passt auch, ja. Also ich habe die direkt nach Nine Inch Nails gehört und das ist natürlich ein krasser Unterschied. Ne?
Ja.
Das... Aber sehr schön, auch da wieder diese Chormusik finde ich gut. Also die mehrere Stimmen, wie das live funktioniert, boah, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ne?
Sebi,
ob die dann wirklich Chorus-Sänger dabei haben?
Gut, das ist eine gute Frage. Nicht, ne? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß. Je nachdem, ich habe auch so gar kein Gefühl, wie groß die sind. Ne? Also was die so für Locations spielen.
Zwischen und 1,70 und 1,90.
Oh Mann, ne.
Gerne. Am Ende des zweiten Titels.
Ich würde sie gerne mal live sehen, auf jeden Fall. Entschuldigung.
Ja, ich glaube, das schaffen wir mal irgendwann, weil ich glaube, die sind wirklich hörenswert.
Ja.
Am Ende des zweiten Titels die Kinderstimme, das ist die Tochter von Andy Hall. Die kommt ja noch mehrfach vor.
Schön
eingebaut.
Bei 1 Minute 20, Seppi, du hast ja die Ohrhörer immer hier mit dabei.
Korrekt.
Bei 1 Minute 20, da ist die Gitarre sehr voll und warm, so gefühlt.
Aber die brennt.
Ist es eine bestimmte Spieltechnik oder eine bestimmte Gitarrenart?
Die Vollspieltechnik.
Oder, oder ist es von der Produktion her
Ich glaube, das ist einfach, da ist relativ ein Reverb oder sowas drauf, also so ein Hall-Effekt ein Stück weit, wo das dann einfach so ein bisschen warm klingen lässt. So. Also es ist jetzt nichts Spezielles, was ich jetzt gehört habe.
Die benutzt eine warme Gitarre.
Speziell gespielt, aber klingt eher nach einfach ein schöner Hall-Effekt drauf.
Hall-Effekt. Danke.
The Moth, die Nummer 3, das fängt irgendwie härter an, also passt gar nicht zu der erste 2. Ab 3.15 finde ich ein sehr bemerkenswerter Instrumentalteil, der da wirklich nochmal richtig in die richtige Richtung abgeht. Und dann gibt es da auch die Tochter, Macy, die also in Englisch sagt, was ist meine Zukunft? Und das hat sie in 3 Takes aufgenommen. Also ganz flott, die Kleine.
Stark.
Ja, super.
Talent.
Wissen, dass keiner wissen will.
Nee, doch, das ist schon interessant. Das ist Background-Information. Es erinnert mich hier an, kurz nach dem Anfang, nachdem es sehr roh und düster beginnt, erinnert es mich hier jetzt wieder an Placebo.
Ja, genau. Domingo. Das war die Referenz, die mir auch gefehlt hat. Ich wusste, das klingt noch nach irgendwas, aber ich wusste nicht, was.
Placebo ist Domingo.
Ein bisschen gedauert, ey.
Ja.
Ah,
ja. Herrlich. Wir sind herrlich bei Wetten,
das. Okay. Dann kommt die Nummer 4, der einzige Titel, der nicht mit The anfängt, sondern Lead, South Dakota. Also das ist diese Stadt.
Ah.
Ja, eben macht's klack. Und bei 1.30 kommt dieses Klopfer aus dem Bergwerk. Gut, also solider, schöner Rocksong mit viel Dynamik, ohne dass er aufdringlich wird.
Ich dachte, das SD steht für Standard Definition und nicht für
High Definition. Ja, klar. Naja. Zwischenruhe bei 2.40, da geht es nochmal so richtig runter und dann richtig fettes Finale und ein sehr konsequenter, ganz selten zu hörender, abrupter Schluss.
Ja, aber extrem, also wie du schon gesagt hast, sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr dramatisch auch. Im Gesang hat es teilweise sogar so punkige Elemente, fand ich. Also nochmal eine ganz andere Note und das ohne dass es wild zusammengewürfelt klingt, machen sie jetzt hier dann schon direkt in den ersten 4 Liedern viele Fässer auf, die trotzdem toll zusammenpassen.
Ja. Genau, was sie zeigen direkt, wir können alles im Endeffekt. So.
Ja.
Und es geht ja bei The Alien auch wieder weiter. Wieder ein sehr ruhiges Lied. Aber auch wieder einfach, ich habe einfach bei voll vielen Liedern stehen, sehr schön, weil es halt einfach ein sehr schönes Album ist mit vielen schönen Liedern, die man gut hören kann und wo man sich so wohl fühlt irgendwie.
Da habe ich der Dynamik par excellence. Also wenn man Dynamik beschreiben will in einem Song, dann muss man das hören. Da baut sich das richtig gut auf.
Ja.
Das Zwischenspiel ist so ein bisschen wie Kinderlieder oder Kaffeehausmusik und am Ende habe ich Anleihe an Bee Gees gehört. Also die hohe Stimme und das, da ist mir sofort die Idee gekommen, das klingt so ein bisschen nach Bee Gees. Mhm. Aber entwickelt sich sehr schön ruhig und trotzdem dynamisch. Also ist nichts Aufgeregtes und trotzdem nicht langweilig.
Ja. The Sunshine.
Da fehlt mal ein bisschen Pfeffer.
Ja, es ist so ein Laid-Back-Lied, habe ich mal geschrieben. So halt im Sonnenschein halt irgendwo rumlümmeln und das Lied hören. Gute,
fast
gute
wie Zeit so ein, haben. So. Fast wie so ein Zwischenspiel auch.
Ja.
Ne? So. Ja, wobei das so ähnlich klingt auch wie die Alien. Also da finde ich nicht so viele Unterschiede. Mhm. Also daher fand ich es jetzt ungeschickt, die direkt hintereinander zu bringen. Und auch daher dieser Hinweis, es fehlt ein bisschen Pfeffer. Das ist dann bei The Grocery natürlich anders.
Ja, also einmal der Übergang vom vorherigen Lied ist halt überragend gemacht. Und dann ist es halt so genau, das liebe ich halt so ultra, dieses Gerockte irgendwie am Anfang, wo dann aber trotzdem das Lied dann plötzlich ruhig wird und so. Und das ist so genau dieses, weiß nicht, melodische Rockzeug, Indie-Rock-Gedöns, was ich so mag. Also gefällt mir wirklich hervorragend,
das Lied. An der Stelle passiert mir ein bisschen zu viel sogar. Also die Wechsel zwischen den verschiedenen Stilrichtungen hier in dem Lied.
Das nimmt mich ganz mit, Sophie.
Die waren mir irgendwie zu aktiv und zu wahllos an manchen Stellen gesetzt. So, es hat für mich irgendwie so ein bisschen eine Struktur gefehlt.
Also von der Texte her geht es ja darum, dass da ein Typ, der im 4. Song im gleichen Lebensmittellader schon mal war, hier jetzt in diesen Gemüselader reingeht und dann eine Schießerei, also das Zeug wahllos zusammenballert. Und das passt so gar nicht zur Musik, ne? Also wenn man sich die Texte dann übersetzt, schon. Denkt man,
Ja, du, Ich fand es war wahllos zusammengewürfelt und da würde ich auch schießen. Wenn natürlich die Paprika neben der Zucchini liegt.
Nicht, dass die abfärbt.
Der Wolf.
Der Wolf.
Da hat es mich ein Stück weit teilweise an Sigur Rós auf Englisch halt erinnert.
Das war definitiv keine Ballade mehr, ne?
Nee. War bedrohlich irgendwie, so elektronisch bedrohlich.
Elektronisch bedrohlich, das ist ein Zungenbrecher.
Ja.
Würde ich super gern live hören, weil es mit Sicherheit super gut ausbaubar ist am Schluss, bis hin zu einer Bandvorstellung. Das kann über 18 Minuten gezogen werden.
Stimmt.
Das Wäre spannend zu hören.
Relativ am Anfang oder kurz vor der Mitte vom Song ist hier einmal Song. Das Wort Corona zu hören. Und da bin ich erstmal zusammengezuckt, weil es von 2017 hast du gedacht, okay, was
Corona
ist das?
Corona gab es viel früher.
Also und ja, er hat das Bier gemeint.
Ah, lecker.
Ja, das Bier. Es gibt auch andere leckere Getränke.
Ja.
Die Dupedos zum Beispiel.
Orangensaft. Oder
da macht man keinen Mistake mit der Dupedos.
Absolut nicht. Das klingt nach Moped.
Was am Anfang finde ich sehr präsent irgendwie in diesem aufgebauten Intro-Ding da.
Das soll eigentlich wie ein Cello klingen, der Bass.
Ja, hat geklappt, sage ich jetzt
einfach Finch, mal. Okay.
Ja, also es klingt sehr weich, der Bass. Ja,
so, ja. So ein bisschen, oder?
Ja, so 80er, so ein bisschen vom Vibe her. Ja.
Vibe.
Dynamisch.
Vibe.
Bewegend.
Ja, Vibe. Dynamik. Da habe ich nämlich Dynamik in Caps geschrieben. Sehr, sehr dynamisch. Ja, in Großbuchstaben.
Dynamic.
Klingt halt scheiße, wenn ich sage, ich habe es in Großbuchstaben geschrieben.
Hallo, hallo.
Piep. Es klingt piep.
Der nächste Song, The Part, ist mir ein bisschen zu wenig. Es ist sehr ruhig, extrem reduziert.
Ja, natürlich. Emotional.
Hat so ein reiner Gitarrensong, ne?
Eben. Und, auch hier wieder, das Wissen, das keiner weiß, in der Badewanne eines Studios aufgenommen.
Cool. Mhm. Mit Wasser?
Nee, dann wird es ja plätschern.
Na, mit Schaum. Aber hat er seinen Kopf dann in die Badewanne gesteckt?
Nein, da war er drin gelegen, weil, also es wird überliefert, weil er einen Kater hatte, also keine Nee, sondern
Aber ich habe mal von den Beatsteaks, die hatten mal einen Podcast vor irgendeinem Album, da hat Arnim auch erzählt, dass er irgendwo irgendein Lied mal liegend im Bad, glaube ich, aufgenommen hat.
Das war doch auch bei wir hatten schon mal in dem Bad oder Toilette der Rapper, der
Fatoni.
Genau.
Ja, stimmt. Ja. Also offenbar das Bad. Aber
ja.
Ich finde,
ja, wegen dem Hall.
Wenn man mit der Gitarre rumläuft, in der Wohnung ein bisschen rumdudelt, da im Bad ist schon immer sehr schön der Klang.
Ich kann man im Laufe, ich bin doch kein
Marschmusiker.
Aber ich
Allerhaupt, The Silence.
Episches Ende, auch da live sicher sehr genial zu hören.
Ist ein Opus, ist ein reiner Opus.
Opus?
Ich sag mal, das
ist ein reiner Opus, oder?
Nee, das ist ein großes Werk, das ist so ein Gesamtwerk, das hat sowas sehr Großes, Intensives, Volles. Ja, in den lauteren Passagen ist es mein Leiser. Lieblingssong, aber für mich nimmt er manchmal zu viele Auszeiten und das nimmt ihm selbst so den Wind aus den Segeln.
Ja, ich fand das Album am Anfang stärker, auf jeden Fall, als am Ende.
Ja, es lässt ein bisschen nach, gebe ich recht.
Ja. Aber trotzdem insgesamt wirklich ein sehr
eine super Entdeckung,
gutes, absolut.
Ja, gut gemacht.
Also,
gut
ab. Nehmen auch Geld, ist überhaupt kein Thema.
Ich möchte mit den Favoriten anfangen.
Bitte gerne.
Damit es mir keiner klaut. Ja. Ich kann es auch nicht haben, wenn die Paprika und die Zucchini verwürfelt irgendwo liegen. Deswegen baller ich da drauf in The Grocery.
Oh, The Grocery. Christoph, mein Junge.
Für mich kommt das placebohafte The Moth.
Oh, sehr schön. Dann bleibt für mich Lied South Dakota.
Und hatte ich auch auf dem Zettel. Stark.
Sehr schön.
Schön,
tolles Album. Und wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, Manchester Orchestra könnte tatsächlich live, könnte mal eine Option
sein. Die geben wir uns, wie man so schön sagt.
Dort geben wir uns.
Liebe doch, ja.
So, meine Lieben.
Ben.
Und Liebenden. Kommen wir zur Hausaufgabe. Ich hatte den Klassiker. Ich fange einfach an, weil ihr liebt es ja rauszuzögern.
Beethoven,
genau. Neunte Symphonie.
Lecker.
Mit, nein. Aber ähnlich. Also, wir gehen ins Jahr 1985 und hören Songs from the Big Chair von einer Band namens Tears for Fears.
Okay. Der Name sagt mir auf jeden Fall was,
aber ich habe es noch gar nicht gefunden. Also der erste Titel auf diesem Album ist Shout.
Ah,
okay. Da freue ich mich.
Ja.
Come on. Die Texte der Band werden als dunkel, melancholisch und schwer zu interpretieren beschrieben.
Schon wieder International Music?
Der Stil von Blablabla wird dem Indie-Rock zugeschrieben und etwa mit Joy Division, Leonard Cohen, Wilco und Nick Cave and the Bad Seeds verglichen.
Okay,
wisst ihr schon, wer ist ich?
Nö.
Die Baritonstimme des Sängers Mama gibt der Band ihren Wiedererkennungswert. Komplettiert wird die Gruppe durch die beiden Brüderpaare Aaron und Bryce Dessner sowie Scott und Brian Devendorf. Der Sänger, der Der mit dieser tiefen Baritonstimme da unterwegs ist, nennt sich Matt Berninger.
Die hätte ich übernächste Folge wahrscheinlich auch genommen.
Und das Album nennt sich, die Künstler nennen sich, die Band nennt sich The National, nicht die Künstler nennen sich, sondern die Band nennt sich The National. Wir hatten eine sehr intime Erfahrung mit The National, Christoph, falls du dich erinnerst. Habe ich auch schon mal gepostet, als Matt Berninger mein Handy in die Hand nahm und ich voller Angst das Handy angekrallt habe, weil ich Angst hatte, er wirft es in seinem Delirium weg.
Der war übelst in der Leere.
Jetzt. Und es geht um das 2013 erschienene Album Trouble Will Find Me.
Yes, perfektes
Album. Dann kannst du nämlich noch anderes nehmen oder freust du dich einfach, weil das Album schön ist?
Nee, weil das schön ist, das hätte ich auch genommen.
Ich habe auch mich, überlegt, dass ich es nicht nehmen soll. aber Trouble Will Find
Me. Ich freue mich wieder, weil ich es nicht kenne.
Da freue ich mich. Da kannst du dich freuen.
Das ist richtig toll.
Ja, warte mal ab. Freude. Am Ende liebt das nicht.
Das war nicht ganz so mein
Geschmack.
So, Christoph, jetzt. So. Du hast jetzt die nächsten 20 Minuten Zeit.
Die Neuerscheinung.
So, jetzt. Freunde.
Der Titel des heutigen Albums ist eine Anspielung auf eine 1969 in Chicago gegründete Soul- und Funk-Band. Ist das schon?
Soul- und Funk-Band?
Ja. 1969. Der Albumtitel ist eine Anspielung auf.
Nee.
Wir gehen in den Bereich. Es ist auch vom Klang her soulig, funkig. Hip-Hop ist dabei, Rap, bisschen Reggae.
Haben wir die Band schon mal gesehen?
Es ist keine Band in dem Sinn.
Ah, okay. Gut, ich habe nämlich schon gedacht, dass. Weil ich hatte heute auch was auf dem Schirm, sage ich euch gleich nachher.
Ist eher ein Einzelkünstler.
Ultra lustig gewesen.
Wenn wir hatten ihn hier schon mal als Feature-Gast auf jeden Fall.
Jan Delay.
Ja. Jan Delay mit Earth, Wind und Fire.
Die habe ich schon fast rückwärts gehört. Die brauche ich gar nicht viel. Kann ich jetzt schon was dazu sagen?
Ja.
Schön.
Habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
Ja, super. Herrlich. Jan Delay. Ja, habe ich wirklich mehrfach schon gehört.
Ich glaube, da haben wir nächste Woche oder übernächste Woche wieder eine sehr, sehr geile Mischung. Also ich glaube, das sind drei sehr unterschiedliche, sehr spannende Themen.
Freuen wir uns
drauf. Sehr schön.
Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Haltet die Ohren steif. Folgt uns überall, wo es geht. Gebt uns Feedback, damit der Papa endlich mal was
stalkt
von uns. Feedback lesen kann. Instagram, Familienalbum Podcast. Facebook, Familienalbum Podcast. Über meinen Musikpodcast könnt ihr uns auch finden und hören.
At hören, teilen,
Gmail
feedbacken.
Auch. Ja, und folgen Beckham, und so weiter.
Sagt man das so? Feedbacken, sagt man.
Feedbacken.
Beckham.
Der kleine Sohn von David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.